Das ist ja gar nichts so Ungewöhnliches mit diesen Bildern, von denen wir eben so gehört haben. Das ist eigentlich gar nichts so Außergewöhnliches. Würde ich auch sagen, warum? Weil jeder kennt das von uns. Jeder braucht irgendwie die Möglichkeit, sein Leben mit irgendetwas zu vergleichen. Sein Leben irgendwie zu verstehen. Ja? Und wir alle kennen das auf ganz unterschiedlicher Ebene. Wir machen das manchmal nur unbewusst. Das passiert einfach. Also wenn du zum Beispiel durch die Straßen gehst und du siehst dann ein Auto am Straßenrand und du weißt, das steht schon länger da und es hat einen Platten, dann denkst du vielleicht darüber nach, ja, so fühle ich mich manchmal auch, platt. Das ist ein Bild. Ja? Ein anderes Bild für mich ist, Ralf und ich haben relativ zur gleichen Zeit Apfelbäume gepflanzt. Seine gehen tierisch ab und meiner ist so mickrig. Und ich frage mich, warum? Ja, und aber ich konnte das dann irgendwann auch annehmen, weil ich dachte, der braucht einfach Zeit. Bei dem braucht das ein bisschen länger. Das ist ähnlich wie bei mir. Vor allem, wenn man ein schweres Burnout erlebt hat, dann braucht es wieder umso länger, bis die Dinge wieder funktionieren. Und so haben wir das alle, wir kennen das alle. Wir sind es nur manchmal nicht gewöhnt. Aber die Bibel, die spricht ganz oft von solchen Bildern. Sie spricht dann von Gleichnissen, von Vergleichen. Und Jesus hat das ganz oft gemacht. Jesus war ein Meistererzähler. Er war ein Genie, was dieses Erzählen anging, in Form auch von Bildern und Vergleichen. Und dazu wollen wir uns heute auch eine Geschichte anschauen. Aber zu Beginn mal die Frage, wie wäre das denn für dich, wenn du eine unglaublich schöne Karte machst, gestaltest und darauf schreibst, dass du zu einem Fest einlädst? Ja, vielleicht bei dir zu Hause, in deinem Garten, ja, und du bereitest alles schön vor, du denkst dir das ganz genau aus, engagierst vielleicht sogar noch eine schöne Band, die in deinem Garten spielt. Ihr merkt, ich gebe jetzt so ein bisschen weiter, was mein Traum von einer Party in meinem Garten ist. Du bereitest das wirklich gut vor und du schickst die Karten raus und am Ende kommt keiner. Es kommt einfach keiner. Wie wäre das für dich? Wärst du beleidigt? Wärst du enttäuscht? Ganz viele nicken hier. Vielleicht frustriert und verletzt? Ich möchte heute Morgen eine sehr interessante Geschichte vorlesen, die Jesus damals erzählt hat. Und wie das so ist mit diesen Geschichten in der Bibel, müssen wir Menschen der Moderne es ganz neu lernen, solche alten Texte als ein Wink Gottes in unserem Leben zu erkennen und zu verstehen. Denn für mich ist klar, die Geschichten der Bibel sind keine eingestaubten Erzählungen aus längst vergangener Zeit. Sie sind an Aktualität nicht zu überbieten und sprechen in unser Leben hinein, weil Gott selbst in unser Leben hineinsprechen möchte. Und dieser Gedanke ist vielleicht ein bisschen ungewohnt. Aber das ist das, was passiert, wenn man die Bibel aufschlägt. Und so auch durch den Text aus dem Lukas-Evangelium. Den lese ich euch jetzt mal vor. Und ihr könnt den an der Folie mitlesen. Jesus aber sprach zu ihm. Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl oder ein Fest und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, also zur Stunde des Festes, den Geladenen noch einmal zu sagen, kommt, denn es ist schon bereit. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Und der Erste sprach zu ihnen, ich habe einen Acker gekauft und muss nun hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft
und ich gehe jetzt hin, um sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Und da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Also ich habe das gemacht und die Leute sind jetzt da, aber es ist immer noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Mahl, mein Abendmahl, mein Fest schmecken. Boah, ist das nicht frustrierend? Ist das nicht frustrierend? Fühlt man sich da nicht manchmal auch so wie dieser junge Mann? Mal ehrlich, wer von euch hat das mal erlebt? Wer hat schon mal zu einer Feier eingeladen und hat erlebt, dass nacheinander die Eingeladenen abgesagt haben? Hand hoch. Wer hat das schon mal erlebt? Teilweise. Wer dies schon mal erlebt hat oder zumindest am Ende nur noch mit einer kleinen Handvoll von Menschen zusammensitzen konnte, der weiß doch, welch eine soziale Blamage das ist. Und in der damaligen Zeit wurde diese Art von Fest sehr gut vorbereitet. Und es wurde sehr gut angekündigt. Heute würden wir wahrscheinlich draufschreiben, save the date! Ja, save the date, trag sie schon mal in deinen Kalender ein. Es ist in 6 Monaten, trag es dir schon mal ein, dass du dann Zeit hast. Und dann gerade keine 5-Joch-Ochsen kaufst oder einen Acker, sondern dass du dann bei meinem Fest da bist. Save the date. Der Einladende lud offiziell zu einem Fest ein und schickte dann die Boten los, die am Tag des Festes nochmal die Menschen daran erinnerten. Es ist jetzt alles bereit. Die Tische stehen. Die Stühle stehen in Reih und Glied. Das Spanferkel ist da. Für die Vegetarier gibt es was anderes. Ja? Ein Fass Bier ist da. Es ist alles bereitet. Kommt. Aber alle in dieser Geschichte hatten keine Zeit. Sie waren beschäftigt. Hatten Besseres zu tun. Es ist eine Geschichte zwischen Tragödie und Komödie. Tragödie, weil der eine hatte gerade einen Acker gekauft und musste ihn nun unbedingt anschauen und begutachten und einen Plan zur Bearbeitung machen. Und der andere, der hatte 5 Ochsengespanne gekauft und musste diese nun begutachten und seine Pläne damit schmieden, was er da alles so rausholen kann. Und ein anderer, der hat geheiratet. Und dazu muss ich ja nicht mehr sagen. Die Komödie dahinter besteht darin, dass trotz, dass die eingeladenen Gäste abgelehnt haben, lässt der Gastgeber aber nicht los. Er lässt nicht locker. Er lädt andere Gäste dazu ein. Er sagt, wenn die absagen, dann erst recht. Und schickt seine Boten los. Er lädt andere ein, Gäste, die einer ganz anderen sozialen Schicht angehören. Aber dafür kann der Gastgeber mit ihrer Zusage rechnen. Und sie kamen. Und weil noch Raum da war, weil noch irgendwie Platz da war, ließ er auch die einladen, die außerhalb der Stadt lebten, und zu den Ärmsten der Ärmsten gehörten. Und es heißt dort, er nötigt sie zu kommen. Also auch wenn sie nicht wollen, weil sie sich vielleicht nicht gut genug fühlen, weil sie vielleicht da eine Hemmschwelle haben, dann nötigt sie und sagt, nein, du kommst mit. Und sie kamen. Von einer sozialen Tragödie zu einem Ende mit beschämten Schmunzeln. Dieses Gleichnis finden wir auch im Thomas-Evangelium. Es gehört zwar nicht zu dem biblisch anerkannten Kanon, aber es gibt uns einen Eindruck, welche Bedeutung das Gleichnis für das alltägliche Leben der damaligen Zeit hatte. Dem Verfasser lagen vermutlich beide Gleichnisse aus der Bibel vor, aus dem Lukasevangelium und dem Matthäusevangelium. Und der besondere Akzent bei Thomas ist, dass diejenigen, die Einladung ausschlugen, dies überwiegend mit Finanzgeschäften begründet haben. Es gab schon sehr früh im christlichen Bewusstsein die Kritik am Kapitalismus. Aber nicht, weil man den Kapitalismus an sich irgendwie doof fand, sondern weil er oft der Grund dafür war, dass die Menschen das Gute, das Gott ihnen geben will, verpassten. Und das auch heute noch. Daher ist das Gleichnis ein wunderbares Bild, das Gott hier verwendet, um uns zwei Möglichkeiten des Menschseins aufzuzeigen. Die erste Möglichkeit ist die Wirklichkeit des Alltäglichen, die Realität der Sorge und des Mühens, des Schaffens und des Geldverdienens. Jeder, der die Einladung ausgeschlagen hat, war vollständig in dieser Welt der Sorge gefangen, in der Beschäftigkeit dieser Welt. Niemand von ihnen hatte irgendwie Zeit, obwohl sie es schon einige Zeit vorher mitgeteilt bekommen haben. Save the date! Und die Chance, die mit der Einladung zum Fest angeboten wurde, können sie gar nicht wahrnehmen. Sie waren ganz dem Alltag und seinen Routinen verfallen. Nichts konnte sie irgendwie irritieren und in ihrem Bezugsrahmen, also so wie das Leben für sie funktionierte, da waren sie der Meinung auch, dass sie auf dem richtigen Pfad der Freiheit waren. Nichts aber konnte ihr Gewissen oder ihre Tugenden berühren. Sie waren gefangene Menschen, versklavt von der Realität der Alltäglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist die des Festes, welches für wahre Freiheit steht. Diese Menschen hatten zwar ihre Handicaps, versteht ihr? Sie hatten ihre Einschränkungen, sie waren irgendwie benachteiligt und hatten auch so mancherlei Probleme. Denn draußen auf dem Land, da gab es ganz andere Probleme als damals in der Stadt. Aber sie waren nicht den Sorgen des Alltags verhaftet. Sie waren frei und konnten die von Gott geschenkte Lebenszeit ganz anders genießen als die so überaus beschäftigten Herrschaften, die meinten, die Einladung ausschlagen zu müssen. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, in der ich mich ganz und gar einem solchen Leben der Selbstaneignung hingegeben habe, wo ich mich selbst verwirklichen und mir selbst auf die Schulter klopfen wollte. Vieles hatte ich geschafft, aber in vielerlei Weise wurde ich auch müde, sehr, sehr müde. Ich versuchte zu bestimmen, was für mich Segen bedeutete und was nicht. Ich hatte gar keinen Blick mehr dafür, was für ein Fest das Leben ist, wenn ich es im Bewusstsein der Gottesgegenwart betrachte. Ich gab Gott nicht einmal die Chance, den eigentlichen Sinn des Segens für mich aufzuschließen, obwohl die Einladung an mich jeden Tag hinausging. Nach was streckst du dich aus? Hast du dich das schon mal ganz bewusst gefragt? Nach was streckst du dich aus? Gottes Segen entspricht nicht unseren Vorstellungen von einem guten Leben. Gottes Segen ist nicht in den Kategorien von mein Haus, mein Boot, mein du weißt schon was Gedöns zu finden. Denn wenn es um den Segen Gottes geht, geht es um sehr viel mehr als diese Dinge. Wer von Gott gesegnet ist, kann auch in schweren und dunklen Zeiten, in Krankheit, in Zerbruch und Armut ein erfülltes Leben finden. Wie paradox ist das denn, ha? Aber so sagen es auch die Seligpreisungen. Selig sind die Armen. Selig sind, die da hungern. Selig sind, die da Leid tragen. Und so weiter. Und es mag sich für den einen oder anderen jetzt vielleicht sadistisch oder zynisch anhören. Aber was Jesus damit sagen will, ist, wenn du die Einladung des Glaubens angenommen hast, dann hast du Anteil am Segen. Auch wenn du Leid trägst, wenn du hungerst, wenn du arm bist, wenn es dir echt scheiße geht, wenn du Zerbruch erlebt hast, wenn dein Körper dich plagt, es ist alles bereit. Komm, das Leben ist gut in dem Bewusstsein der Gottesgegenwart. Und ich finde das immer so unglaublich faszinierend, wenn ich ältere Menschen besucht habe und ihre Lebensgeschichte gehört habe. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich weiß, in meiner ersten Dienstzeit, in meiner ersten Gemeinde, da haben wir eine alte Frau besucht. Die konnte nicht mehr in unsere Gemeinde kommen. Sie musste viel im Bett legen. Und wir sind zu dieser Frau gegangen und sie hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Die Kriegszeit, wie viele Kinder sie verloren hat, was sie an Leid ertragen hat. Ich bin hinterher nach Hause gekommen. Das war meine erste Erfahrung. Und mir sind die Tränen zu Hause gelaufen. Aber nicht, weil mir die Frau so leid getan hat, sondern weil sie den Spieß umgedreht hatte an dem Tag. Denn eigentlich sind wir hingegangen, weil wir ihr was Gutes geben wollten. Wir wollten für sie da sein. Aber sie hat den Spieß umgedreht. Und sie war für uns da. Und hat uns gezeigt, wie ein Leben trotz all dieser schwierigen Zeiten zu einem erfüllten Leben wurde. Weil sie Hoffnung hatte. Weil sie Gott gefunden hat. Und das finde ich so erstaunlich, wenn Menschen das erzählen. Und das geschieht durch den Glauben. Und deswegen sagt auch dieser bekannte Psalmist im Psalm 73, wo ihm alles unter den Füßen wegbricht, wo alles beschissen läuft für ihn. Entschuldigung, aber manchmal muss man das so sagen. Da sagt dieser Psalmist, dir Gott, dir nahe zu sein, ist mein Glück. Und das führt uns in ein ganz tiefes Geheimnis des Lebens. In ein ganz tiefes spirituelles Geheimnis des Lebens. Dir nahe zu sein, ist mein Glück. Wie viele Bücher wurden schon über Glück geschrieben? Wie viele Bücher habe ich in meiner schwierigen Zeit über das Thema Glück gelesen? Ratgeber, 5 Dinge, die du tun musst für ein glückliches Leben. 7 Dinge, die du tun musst für ein glückliches Leben. Tue das, wenn du glücklich werden willst und so weiter. Und du kannst nur daran verzweifeln, wenn du den Kram liest. Das führt dich noch sehr viel mehr ins Loch. Und dann liest du von einem Menschen, über den die ganze Welt zusammengebrochen ist und er sagt, dir nahe zu sein, ist mein Glück. Kannst du das sagen? Und es bedarf einfach der bewussten Entscheidung, trotz des alltäglichen Beschäftigtseins und den Dingen, die mich versuchen, vom Fest des Glaubens abzuhalten, Ja zu sagen zu der Einladung Gottes an mich, komm, entscheid dich für ein Leben mit mir. Feier mit mir. Ich sorge für dich. Finde bei mir das Leben, nach dem du suchst. Deswegen hat Jesus auch so oft vom Reich Gottes geredet. Ich weiß, dass Menschen sich manchmal über ein ernsthaftes christliches Leben lustig machen. Vielleicht, weil sie meinen, dass ein christliches Leben im Widerspruch steht mit der modernen, aufgeklärten Gesellschaft von heute. Und wisst ihr was? Ich kann das verstehen. Aber ich sehe es nicht so. Ich liebe es, Teil des Festes, also einem Leben mit Gott zu sein und trotzdem mit beiden Beinen im Leben zu stehen, so wie es uns allen jeden Tag begegnet. Und gerade wenn man so nah aneinander wohnt wie Ralf und wir, dann kann es auch passieren, dass der Ralf, wenn wir beide im Garten sind, erlebt, wie ich plötzlich im Garten ausraste, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Auch das ist das Leben. Christliches Leben ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir bleiben Menschen. Aber es gibt unserem Leben einen festen Grund, von dem auch der Uli gesprochen hat. In einer Welt, die uns manchmal ganz schön umhauen kann und die so unruhig geworden ist. Mit Jesus ist dieses Leben, also ein Leben mit Gott, das Reich Gottes, nahe herbeigekommen, sagt die Bibel. Und zwar an alle, die mit offenen Augen und offenen Herzen die Einladung erkennen und annehmen. Jesus sagt an einer anderen Stelle, und diese Stelle kennt ihr schon, sie kommt nur aus einem anderen Evangelium, aus dem Lukas-Evangelium. Da sagt Jesus: Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes, also die Einladung zum Fest des Glaubens, annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Die Kinder sind für Jesus so frei, so empfänglich und offen, wie die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen aus unserer Geschichte. Sie sind frei, wie es die geschäftigen Wichtigtuer im Gleichnis niemals sein werden. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wir haben heute die Lucy gesegnet. Wie unglaublich schön. Und das können wir. Wir können uns gegenseitig Gottes Segen zusprechen. Mit Handauflegung daran erinnern, dass Gott und sein Reich uns nahe ist und darauf vertrauen, dass Gott mit uns seinen Weg geht. Lucy, diesen Segen zuzusprechen, birgt auch die Hoffnung in sich, dass sie ein erfülltes Leben hat. Und dann, wenn sie irgendwann alt genug ist, den Herausforderungen im Leben auch gegenübersteht und wichtige Entscheidungen zu treffen hat, dass sie dann in der Lage ist, ein gutes Leben zu wählen. Ein Leben, wie Gott es sich gedacht hat. Ein solcher Moment wie heute ist aber auch ein Moment für uns. Er ist auch ein Moment für dich. Denn es stellt uns die Tatsache vor Augen, dass auch wir uns über das Leben Gedanken machen müssen. Egal wie lange du schon auf dieser Erde bist, auch wir müssen immer wieder entscheiden. Wir müssen entscheiden, was wir morgens anziehen. Das geht bei den Männern manchmal einfacher wie bei den Frauen. Aber was wir auch morgens essen. Nein, ist der Dieter da anders? Der braucht länger. Okay. Der. Ja, aber was wir essen, welche Aufgaben wir an dem Tag angehen, welche Prioritäten wir in unserem Leben setzen und auch, wie lange wir noch die Einladung Gottes immer wieder aufs Neue ablehnen oder auf die lange Bank schieben wollen. Gott sagte zu Abraham: Ich will dich segnen. Eine uralte Geschichte, die Geschichte mit Abraham. Ich will dich segnen. Gott möchte jeden von uns segnen. Er möchte uns nahe sein, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Den ganzen Tag. Gott möchte uns segnen, also Anteil geben an seiner göttlichen Kraft und Gnade. Ein Segen, der uns durch unser ganzes Leben begleitet und immer wieder in die Freiheit und zu einem Leben in Fülle führt. Du bist eingeladen. Weißt du das? Eingeladen zu einem Leben mit Gott. Eingeladen zu einem Leben, das sich anfühlt wie ein Fest, bei dem alles vorbereitet ist und der Gastgeber ruft: Komm. Eingeladen in eine Gemeinschaft, die miteinander im Bewusstsein der Gottesgegenwart leben möchte. Deswegen treffen wir uns hier. Wir, die wir alle miteinander auf der Reise sind und eingeladen in eine persönliche Beziehung mit dem dreieinen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott segne dich. Amen.